Der Apostel Paulus spricht immer mitten hinein in unser Leben und mit den heutigen Worten aus dem Römerbrief auch in unsere Befindlichkeiten im Glauben. Ich lese aus Römer 5 die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dieser Ausdruck himmlische Genüsse taucht immer wieder auf in der Werbung für zart schmelzende Schokolade oder alle möglichen Schmankerl aus der Küche. Also etwas besonders Leckeres, etwas besonders Gutes oder auch ein himmlischer Urlaub, was es immer auch sein mag. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich himmlisch? Würde ich gerne die Werbemacher mal fragen. Vor unserem Umzug, da hatten wir noch ein Rezeptbuch mit dem Titel Himmlische Genüsse, deswegen bin ich auf dieses Predigtthema gestoßen. Da gab es herrliche Rezepte. Im Untertitel stand göttliche Rezepte. Also das jüngste Gericht, Hirschgulasch im Himbeergeist oder Christstollen. Dann gab es auch Höllenfasta. Aus Schalotten, Tomaten, Bananen, Pfefferschoten, Ananas und Orangensaft. Naja, muss man nicht unbedingt haben. Dann las ich da auch, wie man den eisgekühlten Bischof macht. Die Rebhühner Salomos und den Engelskuss, den gibt es übrigens in Herrnhut in der Bäckerei zu kaufen. Habe ich schon probiert. Ich finde es so interessant, dass immer wieder vom himmlischen Genuss die Rede ist, weil es die Menschen in der Regel gar nicht so mit dem himmlischen haben. Höchstens mit Wolke 7, auf der sich die Liebenden befinden. Versuchen wir einmal dem, was Paulus uns hier mit auf den Weg gibt, auf die Spur zu kommen. Ein erster Hauptgedanke: Frieden mit Gott kann so himmlisch sein. Viele Christen verdrängen das Himmlische. Das ist tatsächlich so. Wir leben in einer Zeit, in der sich Glaube bei ganz vielen Christen auf das Diesseits beschränkt. Von daher liegt es, glaube ich, näher, heute statt von himmlischen, von irdischen Genüssen zu reden. Aber dabei denken wir eher an Fastfood oder Fertignahrung aus der Dose. Also das Himmlische, das macht schon etwas mit uns. Wir haben eine Ahnung, wir haben eine Sehnsucht in uns und wir merken, dass wir das brauchen. Im Sprachgebrauch hat sich also etwas erhalten, was wunderbar ist. Himmlisch steht für den außergewöhnlichen Genuss, nicht für das Alltägliche. Und der Glaube, der sieht ja nicht nur das Alltägliche, sondern das, worauf alles hinausläuft. Und schon geraten wir in Konflikt mit dem Apostel Paulus, denn er versuchte den römischen Christen verständlich zu machen, dass sie durch den Glauben einen täglichen himmlischen Genuss geschenkt bekommen. Wir könnten auch sagen, einen Vorgeschmack auf die neue Welt Gottes, auf die Ewigkeit, Und das dürfen wir uns an diesem Ewigkeitssonntag in Erinnerung rufen. Wir haben eine großartige Botschaft. Wir haben das Schönste, was es gibt. Wir dürfen trotz aller Krisen in dieser Welt in einer unermesslichen Vorfreude leben. Leider trägt der Glaube für viele, auch für immer mehr Christen, einen schimmeligen Beigeschmack. Sie erwarten davon keinen Genuss mehr. Glaube vermiest einem das Leben, Christen sind Spielverderber, man verdirbt sich damit bloß den Spaß am Leben. Das ist eine Einstellung ganz vieler Menschen und zunehmend auch bei Christen, wie die Untersuchungen zeigen, was ich höchst bedauerlich finde. Tatsächlich wirken manche Christen so zum Abgewöhnen. Das gibt es auch. Nicht jeder Christ ist so einladend für andere. Paulus beschreibt den Genuss, den himmlischen Genuss mit Worten, die einen heute in unserer Zeit nicht mehr unbedingt vom Hocker reißen, nämlich der Frieden mit Gott. Dem wollen wir auf die Spur gehen. Was die Menschen heute interessiert, bis in meine eigene Verwandtschaft hinein, das ist die Psycho- und Esoterikwelle. Ich höre immer wieder diesen Satz, wo jemand sagt, ich will zum Einklang mit mir selbst kommen, ich bin ganz bei mir. Ich frage mich immer, wo denn sonst? Ich bin ganz bei mir, das ist so ein komischer Satz, also ich bin immer bei mir. Wenn ich außer mir wäre, das wäre schon bedenklich. Wer noch nie eine handgemachte Trüffelpraline vom Chocolatier probiert hat, der hält Stolberg beim Aldi für die leckerste Schokolade. Also wir Menschen, wir geben uns oft mit dem zufrieden, was gar nicht die Qualität hat, die uns eigentlich zusteht. Gott will sagen, dir als einzelnen Menschen steht der Frieden zu, den ich dir schenke. Wie können wir denn Frieden mit Gott in unserer Zeit und für unser eigenes Leben attraktiv darstellen? Nach neuesten Untersuchungen stehen für den modernen Deutschen diese Faktoren ganz oben. Gesundheit, Arbeitsplatz, Wohlstand, Familie, Freunde, Freizeit, Sport und Reisen. In den neuesten Untersuchungen kommt der Glaube nicht mehr vor. Er ist rausgefallen. Auch bei vielen Christen ist der Glaube an Jesus Christus an den Rand gerutscht. Fachleute sagen, dass wir in Deutschland zur Zeit in der größten Glaubenskrise seit dem Zweiten Weltkrieg leben. Auch wir Christen, und denke einmal über dich selbst nach, über das, was sich in deinem persönlichen Glauben bewegt. Hängst du nicht sehr oft nur an dem Diesseitigen, am Alltäglichen? Und ist nicht oft diese wunderbare Aussicht auf das, was Gott uns vorbereitet hat, einfach in den Hintergrund getreten? Was bleibt denn übrig, wenn die wichtigsten Faktoren im Leben alle wegbrechen? Und das erleben wir heute bei ganz vielen Menschen. Verzweiflung. In Deutschland gibt es eine Menge verzweifelter Menschen. Verzweiflung, die höchste Form von Zweifel. Und mancher, und ich weiß das aus Gesprächen, sagt, hätte ich doch früher mal an meinem Lebenskonzept gezweifelt. Hätte ich mich doch nicht nur mit dem Augenblicklichen, dem Alltäglichen zufrieden gegeben. Die beliebten Hauptfaktoren im Leben sind aus biblischer Sicht nicht mehr als Selbstbetrug, wenn sie die Erfüllung, den Sinn und den Halt im Leben bringen sollen. Paulus beschreibt den Weg zum Frieden mit Gott. Und wir wissen natürlich, dieser Weg ist möglich geworden durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und das darf nie nur eine Formel sein, die wir wiederholen. Jesus ist diesen qualvollen Tod gestorben zu unserer Erlösung. Und er hat damit die Rechnung für alle Schuld der Menschen bezahlt. Wenn es um Leben und Tod geht, dann werden Menschen in der Regel wach. Und wir reagieren manchmal geradezu panisch. Wir halten uns am letzten Strohhalm fest. Aber ganz anders bei Jesus. Jesus wird immer mehr verleugnet, auch in christlichen Kreisen und in christlichen Gottesdiensten. Ulrich Barzani, der bekannte Evangelist, hat vor kurzem gesagt, wir leiden in Deutschland unter einer Christusdemenz. Wir gehen zu locker mit ihm um. Zu locker mit dem neuen Leben, das er uns geschenkt hat. Wir haben uns im Wohlbefinden eingerichtet und die Ewigkeit aus den Augen verloren. Jesus Christus hat sich foltern lassen. Er hat sich verachten lassen. Er hat sich am Kreuz töten lassen, weil er uns liebt, weil er uns alles schenken will. Und ihr Lieben, lassen wir uns davor bewahren, nur einen Glauben Leid zu leben mit weniger Fett. Ein Glaube, der nur aus angenehmen Gefühlen gelebt wird. Jesus ist kein Keterer für irdische Genüsse, sondern Jesus ist der Wegbereiter für ein ewiges, erfülltes Leben. In dem Augenblick, in dem ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, in dem er mein Herz bewohnt, habe ich ewiges Leben. Das Sterben ist nur noch ein Umzug zu ihm. Und ich bin so froh, dass ich das schon an so vielen Gräbern auch sagen durfte. Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ziehen um in die Herrlichkeit und sie sehen ihren Herrn von Angesicht zu Angesicht. Wie sieht es praktisch aus, Frieden mit Gott? Das ist doch vor allen Dingen auch mitten in einer Krise eine wunderbare Gelassenheit, die der Heilige Geist uns schenkt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist nicht finster bei denen, die mit mir leben. Dieses Gefühl von Getragensein, manche drücken das auch so aus, ich darf in Gottes Händen ruhen. Oder Hilda Herzmann hat in ihrem Lied zum Ausdruck gebracht, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Das ist der Vorgeschmack auf die himmlische Welt, den ich jeden Tag meines Lebens genießen darf. Ich darf loslassen, was mich hier beschwert. Ein zweiter Hauptgedanke, ob der Frieden mit Gott denn seinen Testlauf gewinnt. Jetzt wird es spannend. Der Frieden mit Gott, den müssen wir in unserem Leben ausprobieren. Den dürfen wir leben. Aber dieser Frieden befindet sich in der Auseinandersetzung mit der diesseitigen Wirklichkeit, mit jedem Tag, mit allem, was wir erleben, mit unserer Arbeit, mit all den Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Glaube in dieser Welt bedeutet auch Kampf. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Denn mancher zweifelt schon mal an seinem Glauben, aber Glaube bedeutet eben auch Kampf mit vielen, vielen Einflüssen, denen wir ausgeliefert sind. Ich möchte einmal die Worte des Paulus über Bedrängnis, Geduld und Prüfung mit einem Rezept vergleichen. Also viele Hausfrauen und Hausmänner haben sich schon mal einen Hefeteig versucht, ich auch. Er ist mir misslungen, sage ich gleich vorweg. Bedrängnis bewirkt Geduld. Aufregend ist es, den Teig in der richtigen Mischung herzustellen. Die Hefe muss in Ordnung sein. Dabei kann man so richtig in Schwitzen geraten, das habe ich erlebt. Endlich liegt er in der Schüssel. Und jetzt ist Geduld gefragt. Geht dieser Matsch auf? Wird der Deckel gar hochfliegen? Oder bleibt alles ruhig? Meiner blieb ruhig und klein. Bedrängnis bewirkt Geduld. Dann sagt Paulus, Geduld bewirkt Prüfung. Ist der Teig aufgegangen? Stimmt die Konsistenz? Hat sich das geduldige Warten ausgezahlt? Lässt der Teig sich gut auf dem Blech verarbeiten? Es bringt gar nichts, wenn ich vor der Schüssel Tänze aufführe und den Teig beschwichtige und Lieder singe. Der braucht seine Zeit. Entwickelt sich der Teig so, wie ich ihn brauche? Und dann Prüfung bewirkt Hoffnung. Das Glücksgefühl ist vollkommen, wenn man den wohlgeratenen Pflaumenkuchen auf dem Blech riecht und genießen darf. Das ist eine wahre Zeit der Hoffnung. Besser kann es gar nicht mehr kommen. Höchstens noch die Schlagsahne auf dem Kuchen. Die Hoffnung, das Herrliche mitten in unserem Leben. Als junger Mensch habe ich ein Jahr, ein soziales Jahr auf der Insel Langerhoek gemacht, einem Kinderkurheim nebenan im Erholungsheim für die Erwachsenen und Familien. Da gab es ab und zu Dampfnudeln. Es gab eine Diakonisse, die konnte die Dampfnudeln wunderbar machen. Und ich kriegte nach dem Dienst mit, dass so ein ganzes Tablett zu uns in die Küche gebracht wurde. Und unsere Chefin sagte, wehe, jemand geht in der Nacht runter und holt sich einen, die essen wir morgen. Aber ich hatte in der Nacht auch so einen großen Appetit und dachte, also so ein herrliches Erlebnis, so eine Dampfnudel nur. Ich schleiche mich in den Keller, in die große Speisekammer, wen treffe ich da? Meine Chefin beim Dampfnudelessen. Und sie sagte, ich konnte mich nicht zurückhalten. Sagt, mir ging es ähnlich. Deswegen bin ich auch nicht gekündigt worden, sondern durfte weiterarbeiten. Und das Herrliche im Leben, die Herrlichkeit zieht uns an. Und wir brauchen das, diesen Vorgeschmack. Das ist Frieden mit Gott, im Vorgeschmack auf die Ewigkeit leben. Diese drei Begriffe, Bedrängnis, Geduld und Prüfung, die kennen wir alle. Bedrängnis, das ist eine Last, die auf uns liegt, eine Gefahr, die wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Das kennen wir aus unserem Leben. Und viele Christen bekommen das mit ihrem Glauben nicht überein. Der Glaube ähnelt in manchen Situationen einer Schüttelmaschine, die das Saatgut von Pflanzenresten trennt, damit nur das Saatgut übrig bleibt. Wir werden geschüttelt. Viele von uns lesen immer wieder die Nachrichten von Open Doors, von Christen in geschlossenen Ländern, die aufgrund ihrer Beziehung zu Jesus Christus das Schlimmste erleben. Wir werden geschüttelt im Glauben. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich lese, dass Christen in Verfolgungsgebieten durchhalten, weil Jesus bei ihnen ist, weil der Heilige Geist sie mit einer starken Kraft ausfüllt. Das brauchen wir alle. Damit ein guter Wein entstehen kann, müssen die Trauben einen durchaus schmerzhaften Weg gehen. Sie werden gepresst. Sie werden manchmal ganz schön gepresst. Man macht es uns manchmal ganz schön schwer. Und das ist ganz wichtig. Und Paulus wusste das am eigenen Leibe. Es bleibt uns nicht erspart. Die Krisen in der Welt schütteln uns durch und sie pressen uns und wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber wir leben mitten in den Krisen in diesem Vorgeschmack. bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich scheine in der Finsternis. Die Bedrängnis. Da gibt es ein wunderbares Wort in dem Psalm 37, Vers 7. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Bedrängnis bewirkt Geduld. Ihr seht vor euch hier vorne einen der ungeduldigsten Menschen, den es gibt. Ich lerne das einfach nicht. Diese Geduld. Und wenn ich so richtig geduldige Menschen kennenlerne, werde ich mal ganz neidisch. Also da hat Gott noch eine Menge bei mir zu tun. Und manchen unter uns scheint es oder mag es ähnlich gehen. Wir brauchen Geduld. Der Sportler, der sich vorgenommen hat, eine Goldmedaille gewinnen zu wollen, braucht ganz viel Geduld mit sich selbst und eine lange Zeit des Trainings. Unser Glaube an Jesus Christus bleibt ein Langzeitprojekt mit allen Höhen und Tiefen. Wir zweifeln manchmal am Glauben. Wir verstehen Jesus manchmal nicht. Wir hätten uns manchen Weg anders gedacht. Aber dieses sei still vor dem Herrn und warte auf ihn, das möchte ich täglich üben und weiterkommen. Denn wenn wir alles schon wüssten, was kommt, dann könnten wir uns darauf einrichten. Aber Jesus hat jedem von uns etwas geschenkt, was ich auswirken darf. Und das ist Vertrauen. Ich darf Jesus vertrauen. Geduld bewirkt Prüfung. Die Prüfung im Leben. Wer keine Ausdauer beweist, wird die Prüfung nicht bestehen. Der Stargeiger David Garrett begann mit 4 Jahren Geige zu spielen. Heute ist er 40 und er übt bis zu 8 Stunden am Tag, wobei man sagen könnte, hast du das noch nötig? Du kannst es doch 8 Stunden am Tag auf der Geige. Das ist schon eine Menge Zeug. Brauchen wir im Glauben keine Übung? Brauchen wir nicht immer wieder einmal die herausfordernden Situationen? Ich finde es ganz interessant, dass der Glaube an Jesus Christus in der Krise am stärksten wächst. Das können uns ganz viele Christen aus den Verfolgungsländern erzählen. Da, wo es ganz eng wird, da, wo es schwierig wird, das hat Paulus erlebt, da wächst der Glaube. Da wird das Vertrauen zu Jesus Christus stark. Und er wird uns durch den Heiligen Geist die Kraft schenken, durchzuhalten. Ohne Jesus hören wir irgendwann auf zu glauben. Und dann auch die Hoffnung. Und das kennt jeder von uns, wenn ich eine Prüfung bestanden habe. Und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der für sein Leben gerne in Prüfungen geht. Aber wer eine Prüfung bestanden hat, dem tut sich ein großes Tor der Möglichkeiten auf. Nehmen wir doch die Prüfungen unseres Lebens an, auch wenn sie uns nicht gefallen. Die Schicksalsschläge, die Krankheit, die nicht aufhören will, den Misserfolg, der uns an den Rand der Kräfte bringt, die Umwege, die wir manchmal gehen, auch das Scheitern gehört dazu. Prüfungen, schwere Wege. Fassen wir zusammen: Bedrängnis, Geduld, Prüfung und Hoffnung, das sind die Kampfstätten unseres Glaubens. Ich mag dieses schöne Wort von Martin Luther so sehr. Er hat einmal gesagt, ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Jesus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlopfen. Eine wunderbare Aussage von Martin Luther. Ich hänge mich an Jesus Christus im Leben und im Sterben. Und noch ein letzter Gedanke. Das sagt Paulus auch, auf die richtige Dosis Liebe kommt es an. Im deutschen Sprachgebrauch hat Hoffnung so einen anderen Klang. Es ist etwas Vages, es muss nicht unbedingt eintreffen, worauf ich hoffe. Ganz anders in der Bibel, in Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln. Der Deal ist perfekt. Das ist die Hoffnung auf den absoluten himmlischen Genuss. Und das darf uns heute am Ewigkeitssonntag, wo wir an Menschen erinnert werden, die schon in der Ewigkeit leben, das darf uns Mut machen. Und das darf uns innerlich freuen lassen. Wir sind unterwegs zum Ziel. Der Glaube an Jesus Christus, der hat ein Ziel, die perfekte Community für immer und ewig. Da ändert sich nichts mehr. Was uns durchträgt, ist nicht unsere Leistung. Mir sagte einmal jemand vor einiger Zeit im Gespräch, ich muss mich mehr anstrengen im Glauben. Und ich sagte ihm, genau das ist der Fehler. Die Liebe ist es. Wenn Jesus uns die Liebe nicht schenken würde, hätten wir manche Prüfungen nicht bestanden. Wir werden betragen, auch in der schlimmsten herausfordernden Situation. Und wir bleiben vorausschauend. Martin Luther hat es in manchen Liedern zum Ausdruck gebracht. Selbst wenn alles in der Welt wegfällt, selbst wenn alle meine Lieben genommen werden, selbst wenn es nur noch bergab geht, ich lebe im Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und von daher dürfen wir als Christen heute in unserer Zeit ein Zeugnis sein für andere Menschen. Es wird zu viel negativ geredet. Aber wir haben eine Botschaft, eine herrliche Botschaft, die uns im persönlichen Leben und im Leben der Gesellschaft durchträgt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, so heißt es in dem Psalm. Ich schließe. Ich weiß ja nicht, welche Gaumenfreuden euch heute erwarten, zu Hause am Mittagstisch oder am Kaffeetisch. Denkt doch einmal dran, diese Gaumenfreuden sind ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, wenn wir einmal in der Ewigkeit mit Jesus nur noch feiern und Gott loben. Für alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Lasst uns beten und soweit es möglich ist, dazu. Herr Jesus Christus, du bist so großartig, so wunderbar. Du bist die Herrlichkeit in Person. Und wir dürfen uns jeden Tag von dieser Herrlichkeit berühren lassen. Wir dürfen davon schmecken, wir dürfen darin glücklich sein, auch wenn das Leben äußerlich manchmal sehr schwierig aussieht. Herr Jesus, wir dürfen uns an dich klammern, wenn die eigenen Kräfte versagen und es scheinbar nicht mehr weitergeht. Wir müssen dich nicht loslassen und du scheuchst uns nicht davon. An diesem Ewigkeitssonntag heute, da denkt mancher mit Traurigkeit an liebe Menschen, die doch so wichtig im Leben waren. An diesem Ewigkeitssonntag wird uns bewusst, dass wir in einer Welt leben, die vom Tod gezeichnet ist. Aber du, Herr Jesus, hast den Tod und alles Leid besiegt. In dir ist das Leben. Und wir haben eine riesige Freude in unseren Herzen, wenn wir uns ganz auf dich einlassen. Wir bitten dich, behüte unseren Glauben und mache unser Vertrauen stark durch deinen Geist. Amen. Amen.